Na, Julie, was geht ab?
Whoop. Gut, soweit.
Vor Schreck erstmal das Handy umgefallen.
Genau, wir sind in Berlin. Und ich bin wieder mal in Berlin, das ist schön. Wir haben eine gute Zeit hier. Ach, ist irgendwie, ja, so ein bisschen so halt so der Summer-Vibe hier in Berlin.
Der ist tatsächlich noch richtig angekommen, ne? Ja. Es hat sich ja so ein bisschen bitten lassen, beziehungsweise ich habe ja den ersten Teil des anfänglichen Sommers auch so ein bisschen verpasst, wobei da auch noch scheiß Wetter war. So mit Geburt und allem drum und dran war ich ja eh so ein bisschen raus. Out of order. Aber jetzt so zum August hinten raus kommt's. Und ihr merkt hier wieder Wetter-Podcast. Bevor wir abschweifen in zu viel Wetter-Talk, machen wir mal hier Abfahrt.
Abfahrt, Lena. Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg.
Judy, lass nicht lang über das Wetter quatschen. Die wichtigsten Themen zuerst. Du hast neue Schuhe.
Genau.
Und sie sind schwarz.
Genau. Ich habe neue Schuhe, die sind schwarz. Ich habe endlich mal, Shimano den S-Fire. In Black wollte ich den, nicht in Weiß, weil ich sonst auf dem Rennrad immer Giro gefahren bin, so zum Schnüren. Aber der war
aber
jetzt
warum,
auch...
Warum schwarze Schuhe? Die ist meine erste Frage.
Warum schwarz? Also erstens, alle fahren weiß.
Ja,
und ich glaube, das ist dann schon mal, wenn alle so rumrennen, habe ich auch erst recht keinen Bock, rumrennen zu sehen. Die zweite Sache ist, weiße Schuhe sehen nice aus, einen Tag, danach sieht's, ach, es ist so dreckig. Ja, das sieht einfach, finde ich, nicht geil aus. Ja?
Ja, darfst du nicht bei Regen fahren.
Ja gut, dann kannst du eigentlich Deutschland Fahrradfahren vergessen, weil außer
drei
September...
Drei Ausfahrten im Jahr.
Genau.
Drei Fahrtenbeine nennt man mich auch.
Und drittens... Ja, ich find's halt einfach, nee, ich fand's irgendwie ästhetisch, finde ich einfach weiß nicht schön. Finde ich irgendwie nicht schön, weil klar, würde man jetzt im Krankenhaus arbeiten oder so, würde ich das jetzt noch verstehen, weil man da jetzt irgendwie bei der Not-OP keine Zeit hatte, seine Schuhe auszuziehen und dann weiß man nicht, sind das jetzt OP-Schuhe oder nicht. Sehe ich so. Aber schwarz finde ich einfach slick. Ist es jetzt, was heißt, gegen den Strom spielen, glaube ich, jetzt nicht der Erste, der schwarze Schuhe anhat oder so. Aber dass ich davor habe ich ja, ich habe ja auch noch diesen anderen Shimano Gravel Performance Schuh, wo wir auch später nochmal, das können wir jetzt vorab schon mal sagen, wir haben heute wieder eine Kategorie großes oder kleines Blatt nach Jahren. Von Shimano habe ich diesen RX8 auch in schwarz, ist so ein Gravel Performance Schuh, auch sau slick und so weiter. Und ach, ich finde es einfach, ja, ich finde es dann zum Gesamterscheinungsbild schön. Schöner.
Ich finde tatsächlich auch die beiden Schuhe, wenn man schwarze Schuhe trägt, dann sind das tatsächlich auch die mitunter schönsten, würde ich mal behaupten. Und aber wir sind uns schon einig, dass du da schwarze Socken auch zuträgst, ne?
Ja, genau. Genau. Schwarze
Socken. Dann ist es wirklich edel. Dann kann man das machen. Wer für mich nichts, noch nicht. Vielleicht, das ändert sich ja auch immer, ne? Mal vielleicht ist es in ein paar Jahren, das ist ja the shit, schwarze Schuhe, schwarze Socken. Was ich nach wie vor, also kann natürlich jeder machen, wie möchte. Mein Geschmack ist nur nicht schwarze Schuhe, weiße Socken drin. Das sieht irgendwie komisch aus.
Ja.
Andersrum geht. Weiße Schuhe, schwarze Socken geht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was irgendwas missfällt mir daran.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, das sieht so fußballmäßig aus, weißt du? Weil früher waren die Fußballschuhe immer schwarz und dann so diese weißen Stulpen und so. Das sieht irgendwas. Ja, Fußball.
Ja, ich habe auch extra noch mal Axel von Sportvogel, stimmt, der muss mir mal zurückschreiben. Ich habe dem vor einem Monat geschrieben, weil die Schuhe habe ich jetzt schon seit gutem Monat. Aber ich habe es erst geschafft, diese Woche die wirklich einzustellen. Weil wenn man einen Vergleichsschuh hat, finde ich das immer sehr angenehm. Du legst ihn nebeneinander, schraubst die rein, bumm, fährst du. Wenn es ein bisschen komisch ist, fährst du erstmal 60 Kilometer und guckst, ob es immer noch komisch ist. Und hältst jetzt nicht.
Ob's Knie, noch dran ist.
Genau. Und mein Vergleichsschuh ist aber erstens ein Giro, also komplett anderes. Und bei meiner Mama in Frankreich, da habe ich gesagt, schick mir mal ein Bild. Die hat mir ein Bild geschickt. Ja, okay, gut, da anhand des Bildes, so wie ich die runtergerockt habe, weißt du auch nicht, ist der Schuh jetzt verkehrt rum oder nicht.
Ach,
und dann war ich die ganze Zeit so, nee, komm. Auf dem Rennrad habe ich eh meine SPD-Systeme drauf gehabt. Dann komm, was soll's. Aber dann war ich die Woche Fahrrad fahren und hatte dann irgendwie, weil ich dachte, das wäre 17:30 Abfahrt. Und dann hieß es auf einmal um 4:30, nee, doch um 5, war ich so,
oh.
Yo.
So, ja, dann halt ohne Cleats.
Ja, und ich dann so, okay, komm, fuck it, die einfach dran geschraubt, so nach dem Gefühl, wo ich weiß, so, okay, so mit dem Fußballen, dass das alles drauf ist. Und es waren eh nur 60 Kilometer und da merkt man ja schon mal, ob das passt. Und das hat auch funktioniert. Ich habe nur gemerkt, okay, weil ich zwei Paar Schuhe hatte, 45 und 46, und ich auf dem Shimano RX8, ich kann auch die Namen nur so nett aussprechen, weil ich noch wirklich neben mir stehen habe, dachte ich auch so, komm, auch 45, aber da habe ich gemerkt, ulala, das wird ein bisschen eng. Jetzt habe ich den 46er, weil es heißt ja jetzt auch nicht, dass man, wenn man der eine Gravel-Schuh von der Marke A ist, dass auch der Rennradschuh dann von der Marke A auch passt. Es ist ja auch ein Trugschluss. So, es gibt ja viele Leute, die verschiedene Schuhe fahren, brandübergreifend, weil der eine ist da irgendwie ein bisschen schmaler und dicker und irgendwie genau dasselbe Modell von derselben Marke hat auf einmal nicht mehr diese Konfektion. Also nicht, dass ihr denkt, wenn ihr jetzt einen Schuh habt von einer Marke, dass ihr da alles tragen müsst. Am Ende des Tages müsst ihr eigentlich den tragen, wo ihr euch am liebsten drin fühlt.
Das stimmt, das stimmt. Und da kann man tatsächlich auch irgendwie gar nicht viel empfehlen, weil einfach jeder, es ist genauso wie Sättel empfehlen, da ist einfach jeder Fuß und jeder Arsch ist so unterschiedlich, da kann man im Prinzip nur sagen, was für einen gut funktioniert. Eben. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich den Durchbruch fußmäßig hatte mit den S-Works-Schuhen und da auch tatsächlich zwischen den, also ich habe zwei Straßenschuhe, da einmal den mit den Schnürsenkeln und diesen anderen, nicht mit Schnürsenkeln, den mit den Boas. Da habe ich die gleiche Größe drin und die sind beide bei, also ich kann die einfach durchwechseln ohne irgendwie irgendein Problem oder irgendwas unterschiedlich groß ist. Und das ist halt auch chillig. Und wie du sagst, halt mit Cleats, wenn das die mehr oder weniger die gleiche Sohle oder das gleiche System ist, dann ist es eh entspannt.
Voll.
Es gibt noch einen anderen Schuhtrend gerade, nämlich erst Shimano und jetzt dann auch Physik mit Paranormal zusammen kommen mit silbernen Schuhen.
Ah.
Und bei silbernen
Schuhen. Ach so, ja, der neue da, der so mit Klettversch, also der so zack, 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 so klettmäßig.
Der Physik Paranormal Schuh, der hat auch Boas und der von Shimano auch. Das ist im Prinzip der, den du in Schwarz hast, in Silber. Den fährt der
Philips schon. Ich sehe.
Und bei silbernen Schuhen weiß ich nicht genau, was für Socken man dazu tragen soll. Weil mit weißen Socken sieht das irgendwie nicht so richtig aus und mit schwarzen Socken, also das weiß ich nicht. Ich glaube, bei Fingers Cross gibt es so graue Socken. Aber irgendwie, weiß ich nicht, silberne Schuhe. Ich hatte mal diese lilanen Empire von Giro, weil die an sich geil aussehen, aber ich hatte genau das gleiche Problem. Ich wusste nicht, was für Socken man dazu trägt. Und ja, da glaube ich, weiß ich nicht, ob sich der Silbertrend durchsetzen wird.
Ja, zu Silber, das ist ja eigentlich auch ganz nice. Ja, ich würde dann zu Silber würde ich halt irgendwie so flächige Farben, so, weißt du, so Türkis.
Pastell.
Türkis, was haben wir denn noch hier so für Farben?
Lila würde wahrscheinlich gut gehen.
Genau, ja. Rosa, sowas glaube ich, kommt irgendwie, kann ich mir gut vorstellen, dass die, dass das ganz geil rüberkommt. Okay, krass.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt mit silbernen Schuhen. Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, dass ich wieder abweiche von weißen Schuhen und weißen Socken. Beziehungsweise halt weiße Schuhe und schwarze Socken auch super slick.
Ja.
Naja, aber du warst 8000 Watt-mäßig warst du unterwegs, du warst unter anderem bei der Lidl Deutschland-Tour.
Mhm.
Was ich ja geil finde, ich wusste gar nicht, dass die wirklich von Lidl, dass Lidl jetzt Hauptsponsor ist, bis es dann losging. Und die haben das echt krass aufgezogen, ne? Die haben sich da nicht lumpen lassen. So wie das alles wirkte, wie viel man mitgekriegt hat, ohne aktiv danach zu suchen und so. Klar, die haben das auch super clever gemacht, mit wem sie sich da eingeladen haben. Ich meine, da waren ja irgendwie alle, ne? Hier Paul Ripke, Rick, du, Julia und so weiter und so fort. Irgendwie war ein riesen Get-Together da, ne?
Voll. Also, wie du es schon gesagt hast, Lidl ist seit diesem Jahr der Hauptsponsor von der Deutschland-Tour. Was jetzt vielleicht auch nicht ganz so abwegig ist, weil, gut, Lidl Trek kennt man, das Radteam. Ich glaube, letztes Jahr in Glasgow bei der WM waren die auch einer der Hauptsponsoren, soweit ich weiß.
Die sind, glaube ich, auch in also Benelux auch schon auch krass involviert in Radsport gewesen. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur neu, dass es in Deutschland jetzt so ein großer Aufschlag wird, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, was es für ein krasser Markt ist.
Voll.
Und Lidl Trek ja immer noch ein amerikanisches Rennteam, aber trotzdem natürlich für Lidl, glaube ich, super wichtig, weil die auf den Markt da wollen.
Ja.
Aber trotzdem geil, dass die halt hier vor der Haustür und ich glaube, es war doch in Heilbronn ging es los,
ja,
ne?
Ja.
Da sitzt Lidl, glaube ich,
ja,
auch.
Ja.
Also ja, irgendwie rundum gut gemacht und die haben da auch den einen oder anderen Euro in die Hand genommen. Und war echt schön zu sehen. Und natürlich wurden sie belohnt mit, was, fast alle Etappen gewonnen von Lidl Trek?
Genau, alle Etappen hat Lidl Trek gewonnen.
Alle Etappen und das GC auch. Ich glaube, die machen, oder das Projektmanagement macht da einen Haken hinter.
Ja, die meint so, sehr gut gemacht. Nee, siehst aber du auch. Aber erzähl
mal, wie war es denn vor Ort?
Gut. Also du siehst halt auf jeden Fall, dass die da jetzt, dass da halt wirklich jetzt mal so ein finanzkräftiger Kunde drin ist und dass das jetzt nicht so aufgeteilt ist auf irgendwie auf 100 kleine Sponsoren. Von der Technik, die hatten jetzt dieses Jahr einen DJ am Start, die LEDs und die Leinwände, es war alles ein bisschen, du hast gemerkt, es ist noch mehr profimäßiger, ein paar Sachen sind einfach noch ein bisschen fetter aufgebaut. Gut, das Village ist halt natürlich ein Großteil auch von Lidl, viel so Vegan Food hatten die und Obst und Gemüse, was nicht verkehrt ist, weil sonst hast du ja sonst immer bei so Radrennen irgendwie ja immer nur Bratwurst. Genau, ja. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und die zwei Tage, also ich war nur zwei Tage in Heilbronn, weil das war die Zeit, wo ich Zeit hatte. Und wie du schon angesprochen hast, Paul Ripke war da, der Rick, die Julia, dann waren noch ein anderes Girl da, ich habe den Namen vergessen, und noch zwei, drei von Fritz Kohler von diesem Radteam. Mhm. Und hatten eigentlich, ich meine, freie Hand, was ich ganz entspannt fand, war natürlich, gut, ich weiß halt, wie es da so halt läuft. Das ist halt immer ganz geil, so, weißt du, die Security.
Ist doch auch noch ASO, ne?
Genau, ist weiterhin ASO und dann mit dem Chef von den Franzosen, die für das Rennen zuständig ist, mich mit dem unterhalten. Die Security ist wieder so, Julien, wie geht's? Warst du gestern und so? Und ich meine so, nee, ich bin nur für die zwei Tage hier. Ach, das ist halt ja, ist einfach cool, da einfach rumzurennen. Das ist halt sehr natürlich so für mich und hatte da halt auch meine Zeit, meine Interviews zu machen. Und ja, ich konnte natürlich nicht mit allen Interviews machen, weil die Zeit ist ja natürlich dann immer begrenzt, dass man da im Paddock steht, beziehungsweise guckt, okay, wer hat Zeit oder beziehungsweise man macht ein paar Termine und dann auf dem Weg dorthin, ey, Julie, willst du nicht hier noch ein Interview? Ich meine, nee, ich muss jetzt zum Jonas oder Ben oder Jonas Reibsch oder Eier hier. Immer gut was los und war einfach schön, wieder alle zu sehen so und ein bisschen so abzudaten, was gerade so abgeht und auch viele sind also, ja, finden das auch gut, dass da jetzt irgendwie Lidl am Start ist und merken die auch, dass da halt einfach ein bisschen vorwärts geht, ja. Und macht jetzt auch die GFR, also die Gemeinschaft zur Förderung des Radsports bei uns in Deutschland, die ja 1. Mai und Deutschlandtour macht, auch wenn 1. Mai und Deutschlandtour ASO ist. Die machen jetzt auch am 5.6. machen die auch, oder am 5. oder am 6. Ich weiß nicht mehr, Cycle Classic ist jetzt auch GFR.
Ja. Ah, jetzt im September, 5. und 6.
Genau. Was genau. Dann,
ja, das, wie heißen die aber immer noch BEMA Cycle Classics oder haben die auch einen neuen Sponsor? Weißt du das?
Boah, das ist eine gute Frage. Warte mal, Cycle Classics.
Weil das wäre mal interessant, ob die quasi auch andere Leute mitbringen oder andere Sponsoren.
BEMA Cycle Classics Hamburg.
Ja, okay, dann heißen die das so.
8. September.
Weiß man nicht.
8. September ist es, genau. Und das ist jetzt auch GFR. Auf jeden Fall. Also, oder beziehungsweise die koordinieren das. Und
ja, voll gut. Naja, die ASO braucht ja vor Ort immer Leute, die quasi die Durchführung machen. Das können die ja auch nicht alles selbst machen.
Eben.
Aber geil, ja. Nee, ich finde, das ist ein richtig guter Schritt bei der Deutschlandtour, bei der Lidl-Deutschlandtour. Und es wirkt, ich finde auch die Routen, also die einzelnen Etappen, die waren irgendwie, war cool, es war immer spannend irgendwie so, ne? Es war halt nicht, klar, irgendwie sowas, was Deutschland halt hergibt, das war jetzt keine Hochgebirgsetappe und so, es war halt immer so punchy und so, es war immer verhältnismäßig offen, was passieren wird. Und sowas mag ich, alles ein bisschen mehr Klassiker-Charakter für die punchy-Leute, deswegen dann auch wenn so ein Milan gewinnt, so, das ist halt auch krass, weil der eigentlich ein endschneller Typ ist, so, aber wo der da halt überall rübergekommen ist und trotzdem noch vorne rumgestrahlt und so, schon geil. Und dass dann Pedersen am Ende dann gewinnt, ist auch kein Wunder auf so einem Parcours, aber halt trotzdem geil gemacht.
Voll.
Ich glaube, die hatten richtig Druck, einfach vom Hauptsponsor zu sagen, so Leute, Alter, verkackt das hier nicht. Ja. Verkackt das nicht.
Ich meine, Etappe, was war das? Etappe 2 oder 3? Da waren ja auch, ich glaube, 3.500 Höhenmeter. Also da ging es ja auch schon.
Ja, da ging es richtig hoch und runter.
Hoch
ja.
und runter da Richtung Marburg und so. Und nee, ach, war einfach nice. Es hat Bock gemacht und es ist auch schön zu sehen, dass es halt da vorwärts geht und es war auch richtig was los. Ja, also und jetzt nicht nur irgendwie so 10 Minuten vor Zieleinkunft, sondern auch davor war schon gut, gute Action. Ich glaube, das Wetter war ja auch die ganze Zeit top-notch.
Ja, das ist halt auch geil, und, wenn sowas dann alles zusammenkommt.
Ja, ich glaube, ich war einmal bei der Deutschlandtour, wann waren bis vor 4 Jahren oder so oder 5? 4 Jahre, glaube ich. Ey, da hat es ja auch nur gepisst.
Nur gepisst, ne? Ja,
es war August und es war kalt und es hat nur geputzt, ey. Aber ja, gut, bitter.
Special Shoutout an Joshua Huppertz von Team Kernhaus. Team, heißen die Lotto Kernhaus? Lotto Kernhaus, ne?
Ja, ja, die haben aber jetzt einen neuen Sponsor, glaube ich, noch.
Der einfach mal da vorne bei den World Tour Profis mit rumgestrahlt ist in den Sprints und so. Richtig stark gefahren, ey. War richtig gut zu sehen. Immer irgendwo war Huppertz dabei.
Ja, ja, der Huppertz, der fährt ja auch noch Gruppe oder die nächsten 20 Jahre Deutschland-Tour. Ja. So assi, ey. Der fährt das ja auch schon. Der ist ja auch im wie heißt denn, Team Lotto Kernhaus Postbank so rum. Ich glaube, der fährt ja auch schon gefühlt 20 Jahre mit. So.
Ja, ist aber auf jeden Fall krass, ey. Nee. War cool zu sehen. Immer cool zu sehen, dieses eine Lotto-Kernhaus-Trikot da zwischen den ganzen EF und Lidl-Track und so, das war dann immer Huppertz. Immer gut.
Nee, das war eine gute Zeit da unten.
Ja, geil.
Und es war das erste Mal, das hat mich irgendwie immer ein bisschen verwirrt. Es war das erste Mal, dass ich bei so einem Radsport-Event war und ich bin ja von dort dann nochmal weiter nach, was waren da? Frankfurt. Frankfurt war da auch noch irgendwas. Ah ja, stimmt, die Hochzeit. Dass ich da unterwegs war ohne Fahrrad. Ich hatte meine Laufsachen dabei.
Ah.
Ich hatte meine Laufsachen dabei. Aber dann sollte es irgendwie noch einen Ride geben, aber der war dann nur für die Mitarbeiter. Und der war dann aber auch nur 25 Kilometer. Dann dachte ich, okay, jetzt 25 Kilometer den ganzen Krempel reinzupacken. Samstag ist eh Hochzeit und ich hatte noch überlegt, dass ich spontan... Hättest du
das Brompton mitnehmen können?
Genau, ob ich noch spontan am 27. zu meiner Ma runterfliege nach Frankreich. Aber da habe ich mir auch gemerkt, oh, die Flüge sind sauteuer und es ist sau heiß unten. Dann dachte ich, nee, komm, ich chill jetzt einfach in Berlin. Du lässt es da. Und jedes Mal... wo ich im Hotel war, ausgecheckt habe, eingecheckt war ich immer so, ey, selbst in Frankfurt war ich dann so, ich so, warte mal.
Was vergessen?
Ah, fuck. Nee, doch, hatte ich doch nicht so, weißt du, weil ich hatte ja halt noch Sakko, dann für die Hochzeit Plattentasche, okay, die hat ein Kollege mitgenommen. Aber ich hatte irgendwie immer so das Gefühl so, scheiße, irgendwas habe ich vergessen, so, weißt du, aber war jetzt auch nicht so schlimm, weil andererseits ist es eigentlich auch gut, dass ich es dann vielleicht ein bisschen low gemacht hatte, weil ich glaube, ich hatte so vor 2-3 Wochen Corona, das hatte ich dann schon noch bei den Social Rides noch gemerkt, in Würzburg und in München, dass ich da echt auch schon gut mir die Puste gegangen ist. Aber ja.
Ja, krass. Ich finde auch insgesamt, dass es tatsächlich dadurch, dass Lidl einfach auch so ein großer, präsenter und bekannter Sponsor ist, freut mich grundsätzlich, weil das einfach auch bedeutet, dass irgendwie den Radsport irgendwie so ein bisschen auf eine größere Bühne irgendwie hebt und wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Ich glaube, es ist auch langsam genug Zeit vergangen, dass der Radsport nicht mehr im Mainstream stattgefunden hat. Und ich finde, so ein bisschen hat man's schon mitgekriegt. Also irgendwie so, alleine, dass so Tagesschau oder Tagesthemen irgendwie zur Deutschlandtour posten und sowas, so das ist schon anders als noch vor ein paar Jahren so. Und ich glaube, dass da natürlich ein großer deutscher Sponsor wie Lidl natürlich auch viel hilft, dass da irgendwie auch mehr Leute dann wieder zumindest sich für den Radsport interessieren, müssen ja auch nicht alle selber fahren, aber alleine voll. Das so, ne? Das ist ja auch gut. Voll. Und da nochmal großes Shoutout an die Female Cycling Force und also in München und The Bikery hier in Berlin, die nämlich jetzt, die machen das glaube ich schon seit einer Weile, aber das wächst und wächst, die machen nämlich gezielte Anfängerinnen-Rides für Leute, die neu zum Radsport dazukommen und das finde ich halt total geil, weil das ist halt der richtige Schritt, da Leute einfach reinzuholen, abzuholen, die da auch irgendwie so die Angst vor den ersten Gruppenfahrten zu nehmen und auch einfach das Ganze natürlich auch sicherer zu machen, weil wir sind halt nun mal irgendwie in Gruppen auf Straßen unterwegs, fahren dicht aneinander und so weiter und so fort. und finde ich total geil, dass die da das quasi machen, wirklich mit kurzer Theorie vorher und dann wird gefahren und so und alles safe und cool. Einfach so die Basics irgendwie, so dass einfach auch alle, die dann da teilnehmen, sich sicher fühlen, so, weil sonst ist halt auch scheiße, so, ne?
Voll,
weil also, wenn du da irgendwie kommst irgendwo, ich meine, wie es früher war, bist irgendwo in eine Gruppe gekommen, bist noch in die Gruppe gefahren und halt so, ja, nee, klar, kann
kannst
ich
mitfahren,
ja, wusstest nichts, Alter. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass die das machen. Bezeichnet auch wieder, dass es natürlich die Frauen sind, die sowas machen und so sich dafür sorgen, dass andere Leute inkludiert werden. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die Internet-Trolle. Da war ja auch gerade wieder viel los.
Warte, ganz kurz, ganz kurzer Einfall zu diesem ganzen Thema Lidl und so weiter. Sau interessant.
Ach so, ja.
Und so weiter. Habe ich ganz zufällig, als wir dann am Sonntag, weil wir hatten Samstag, hatten wir noch eine Hochzeit vom sehr guten Freund von uns, einer unserer Besten. Und dann haben wir Sonntag auf der Couch gehockt in Mainz und haben auf YouTube eine Doku zufällig gesehen, die kam so random, wurde die eingespielt, warum sich Lidl gerade für immer verändert. Sau interessant, geht 18 Minuten, da die ja vor 2-3 Jahren so krass in dieses Cloud Computing eingegangen sind. Mhm. Und so jetzt zum Beispiel dann die so Server haben und es gibt diese Schwarzgruppe und so. Also klar, die haben einmal die Discounter und so, aber der next big thing ist halt diese ganzen Internetdienste, Internetsicherheit, Cloud Computing und so. Das ist jetzt soweit andere große Firmen, sind alle deutschen großen Firmen sind ja bei Amazon gehostet. Also ganze Cloud Computing. Und dann so datenschutzmäßig und was ist wenn so, hat Lidl einfach jetzt auch Cloud Computing, jetzt schon so VW ist schon bei denen, jetzt haben die so Firmen aufgekauft, Sicherheitsfirmen, die jetzt auch noch mit ins Boot nehmen und das wird halt bei denen so the next big thing, so das ist halt gestört, Mann. Also super interessante Doku, wie es dazu kommt. Warum sich Lidl gerade für immer verändert, wenn wir gerade bei dem Thema, hat nichts mit Radsport zu tun, aber eine sehr, sehr interessante Doku.
Aber krass, am Ende gehen mittlerweile fast alle Businesses, geht es irgendwie nur noch um Daten.
Ja, ja.
Das ist crazy.
Ja, Cybersicherheit, Cloud, KI, das sind so die Dinger, was sie jetzt als nächstes attackieren wollen, weil die Infrastruktur haben sie ja eigentlich auch, gerade wenn man so AB-Tests machen will und so. Aber gut, anderes ja, Thema.
Anderes Thema. Zurück zu Rad-Community und dem Gegenbeispiel zu, was Female Cycling Force und The Bikery machen. Nämlich Leute abholen, integrieren und den Spaß beim Radfahren und vor allem beim anfänglichen Radfahren irgendwie zu zeigen und einfacher zu machen, gibt's ja die riesen Rad-Community im Internet, die irgendwie sich auch darauf spezialisiert hat, irgendwie oft zu nerven, so muss man auch einfach sagen, so weil, es ist irgendwie im Radsport gibt's irgendwie viele Leute, die das Gefühl haben, sie wären die Hüter des Radsports mäßig, so, weißt du? So die, okay, das war schon immer so und so und wer neu reinkommt, muss sich erstmal weisen, wie viel Watt trittst du überhaupt und so weiter und so fort. Und da war letztens nämlich eine Situation, da hat Rick ist ja sau viel unterwegs und konzentriert sich ja extrem auf Content gerade und so weiter und so fort, was ja auch total geil ist, weil es einfach jetzt so der Next Step nach dem Profi sein ist. Und da hat er ein Video gemacht mit Paula Engs heißt die. ENX, glaube ich. Ne, ich glaube insgesamt eher Sport-Influencerin, die jetzt auch Rad fährt und hat ein Video mit der zusammen gemacht und die Leute darunter, also wirklich die Kommentare unterirdisch. So
ich
irgendwie
guck,
dieses
ich guck
typische.
Grad, nee, ich guck mir das nämlich gerade mal an.
Dieses typische, so, was will die jetzt im Radsport, so von wegen, so als hätte irgendjemand Radsport für sich beansprucht und sie stört da jetzt oder irgendwas. Dann irgendwie auch Rick gehatet, so, warum machst du was mit der und so, wo ich mir denke, so, alter Leute, was ist euer scheiß Problem? Es ist doch geil, je mehr Leute Rad fahren, ist doch umso besser. So, wer nimmt dir denn irgendwas weg, weil jetzt neue Leute dazukommen? Was ist denn da das scheiß Problem? So, und die kommt dazu und will jetzt in Radsport einsteigen, möchte Radfahren, egal wie viel, egal wie wenig. Wenn aber durch ihre, ich glaube, irgendwie knapp 200.000 Follower noch mehr Leute an Radsport interessiert sind, ist doch geil. Ist mir doch, es kann einem doch scheißegal sein, wie viel Watt die tritt, wie schnell und wie viel die fährt. Ja. So. Aber da siehst du irgendwelche Haralds in den Kommentaren, die dann da irgendwie ein Problem mit haben, weil das irgendwie deren Radsport nicht repräsentiert. Wo ich mir denke, so, wer bist du, Alter? Was ist dein scheiß Problem? Wer nimmt dir denn irgendwas weg, weil neue Leute dazukommen?
Voll.
Und das ist Ey, und da frage ich mich oft so, wer ist denn diese Dunkelziffer Fahrrad-Community, die da irgendwie das Gefühl hat, dass sie die Hüter des Radsports sind und sich irgendwie dazu berufen fühlen, in den Kommentaren immer irgendwelche Leute zu nerven. Lass doch die Leute einfach machen. Und dann immer so, ja, weniger Selbstdarsteller, mehr selber fahren. So, ich so, Alter, fuck off, Alter, ist doch scheißegal. Wenn die da ihr Ding machen, lass die doch machen.
Ja.
Geh halt selber fahren. Und die ganz einfache Regel, wenn du es nicht sehen willst, dann guckst du nicht an, du Idiot.
Voll.
Also ganz einfach.
Folg den Leuten einfach nicht.
Ja, folg den Leuten nicht, guckst dir nicht an, klickst nicht an, wenn es in deinem Explore ist und gut ist, dann kriegst du davon auch nichts mit. Ja, wenn es dich nervt, dann steig aus. So. Also das
wäre immer so. Ja, das sind ja dann auch immer, ich meine, gut, es ist halt Internet so und das ist ja dann auch immer so phasenweise, es ist ja dann auch immer so Marketing-wise-mäßig und dann gibt es ja halt immer die ganzen Kooperationen und bum, bum, bum. Ich weiß jetzt auch nicht von wem sie gefeatured wird und so, aber gut, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann können die auch auf Social Media, müssen die ja auch nicht vor Ort sein. Also, weißt du, ob du den Content magst oder nicht. Ja,
na klar,
nicht. Sich dann noch den Eck zu machen, Binsenweisheit zu schreiben, entfolgt den Leuten.
Wem es nicht gefällt, fair enough so. Ja. Es muss ja keinem gefallen, so, ne?
Voll.
Ich sag ja nicht, ey Leute, ihr müsst es mögen, ihr müsst da jetzt hingehen und da Likes da lassen. Nee, muss keiner. Es kann auch jeder scheiße finden, aber dieses Rumgehate, ich check's einfach nicht. So, was ist das Problem? Ja, also da fehlt's mir. Und ich finde es irgendwie teilweise sehr bezeichnend für einen gewissen Teil dieser Community, die da irgendwie Schiss haben, dass so die neuen Leute, die dazukommen, denen was wegnehmen. Irgendwie. Oder denen, ich weiß nicht, wovor die Angst haben. Es muss ja, irgendeine Angst muss es ja sein. Ich meine, das hat man ja auch in Radsportkreisen gesehen, als dann halt bei Corona halt super viele Leute angefangen haben. Und ich fand's einfach nur geil. Und mittlerweile, das ist das Witzigste, was ich auch absurd finde, dass viele von diesen Hatern sind Leute, die vor 4 Jahren angefangen haben mit Corona quasi, das ist einfach nur zeitversetzt, machen die jetzt das Gleiche, was damals mit denen gemacht wurde.
Ja.
Wo du denkst, okay, ey, aber ganz im Ernst, was erzählst du da gerade? Du fährst seit 4 Jahren und beschwerst dich jetzt, du bist von null eingestiegen und beschwerst dich jetzt, dass Leute von null einsteigen, halt aber nur 4 Jahre später ist.
Ja.
Also das ist, ja, weiß ich nicht, was das soll. Deswegen, Rick hat ja irgendwie auch so eine Umfrage gemacht, ob er das Video trotzdem postet oder nicht, meine ich auch ziemlich, ja, auf jeden Fall.
Echt? War das so krass oder was, dass sie sich da so...
Ja, das sind da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kommentare da unter diesem Reel, die haben halt so einen Collab-Post gemacht. Und mittlerweile überwiegen zum Glück die positiven Kommentare, aber am Anfang war er schon, also, unterirdisch.
Okay, krass.
Unterirdisch. Aber es ist halt sowieso so ein Phänomen, ne? Dieses Hate-Watching, das ist ja auf Instagram richtig krass, dass Leute Leuten folgen, nur um sich drüber aufzuregen.
Echt? Oh.
Ja,
ah, gut, aber das sind dann halt auch Leute, die, ja gut, vielleicht haben die halt auch nicht so viele Hobbys oder so.
Nee, natürlich nicht. Nur ihr Oldschool-Radfahren, wo sie wahrscheinlich seit 20 Jahren für sich selbst nie irgendwas verändert haben und jetzt sich ärgern, dass neue Leute dazukommen.
Ja. Naja.
Ach ja. Naja, so, Rant Ende. Bin fertig. lass mal über was Schönes sprechen. Es ist zwar noch ein Moment hin, aber wir machen ein kleines Special. Wir sind nämlich auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg am 20. und 21. September.
Yes.
Und haben da einmal am Freitagabend um 20 Uhr machen wir Live-Podcast mit einem Special Guest. Den werden wir jetzt noch nicht verraten. Aber er wird da sein. Er hat es mir gerade nochmal bestätigt. Und ihr hört, es ist ein Mann, richtig. Aber ansonsten sagen wir doch nicht viel dazu. Und genau, um 20 Uhr am Freitagabend ist der Live-Podcast. Und wir machen doch einen Ride am Samstagvormittag. Da gibt es aber alle genauen Daten, hauen wir euch dann in die nächsten Folgen rein, beziehungsweise auch in unsere Insta-Stories und so weiter und so fort. Aber wird auf jeden Fall geil. Ich glaube, beim Ride können wir schon sagen, das wird an der, wie heißt es, Villa Viva?
Genau.
Dieses neue Hotel von Viva Con Aqua wird das irgendwie starten und enden. Da wird es dann auch Getränke, Snacks, alles drum und dran geben. Und wir werden auf jeden Fall irgendwie eine schöne, entspannte Deichrunde fahren. Ich glaube, so das sind die Klassiker in Hamburg, wo man nichts verkehrt macht, wo man vor allem auch dann in einer größeren Gruppe entspannt fahren kann. ohne viel, viel Action. Daher tragt euch das im Kalender ein, blockt euch das, die genauen Daten, Uhrzeiten und so weiter und so fort. Hauen wir euch dann noch in die nächste Folge oder in die Shownotes und in Instagram.
Genau, das hauen wir nochmal rein. Boah. Schmeckt schon wieder, es ist Zeit wieder für eine Siesta zu machen.
Es ist Siesta-Zeit für dich, ne? Aber ja, weißt du, was krass ist? Wir haben ja vorhin übers Wetter geredet und über Berlin und wir haben ja privat schon drüber geredet, dass das totaler Quatsch ist, eigentlich im Sommer als Berliner zu verreisen, weil es die einzig schöne Zeit in Berlin ist. Und deswegen mache ich das anders und wir fahren tatsächlich dann im Oktober für 2 Monate schön nach Südspanien.
Geil. Ja, da ist ja auch noch super warm.
Ja, eben. Und dann umgehen Oktober, November, umgehen wir hier den Herbst, der auch schon meistens ziemlich nass ist. Und dann kommen wir zum Dezember, zur Weihnachtszeit wieder. Die ist ja dann irgendwie auch immer ganz nett. Die kriegt man gut überbrückt. Und dann Januar, Februar und im März geht's schwer weiter.
Ja.
Voll. Da hab ich Bock drauf. Ich bin gespannt, wie das wird. Es ist eine sehr lange Reise mit einem kleinen Baby und viel Gepäck. Aber wir machen da so ein bisschen Roadtrip draus, halten dann in Südfrankreich nochmal an. Und ich glaube, wir haben für die Fahrt darunter alleine schon irgendwie 6-7 Tage eingeplant. Also machen da ganz entspannt, machen das als Roadtrip und habe natürlich das Rad dabei. Freue ich mich sehr drauf und werde deswegen, wenn wir hier gleich auflegen, also noch nicht jetzt, aber gleich, werde ich zu einem Laden fahren, wo es Dachträger, Dachboxen und Fahrradträger gibt.
Mhm.
Weil natürlich der ganze Kram auch irgendwo untergebracht werden muss. Ich meine, wir müssen alleine der Hund kriegt halt irgendwie so Special-Futter und das müssen wir alles mitnehmen. Und das sind irgendwie alleine schon, keine Ahnung, 24 Kilo oder so für 2 Monate.
Seid ihr dann die 2 Monate, wenn ihr unten in Spanien seid, immer an einer Stelle?
Ja.
Weil sonst kannst du auch das Hundefutter runtersenden lassen. Das kannst du auch machen.
Ah, stimmt, das würde natürlich auch, weißt du, auch keine schlechte Idee.
Weil dann
ist halt so schwer, ist halt, mal gucken, was das kostet.
Ja gut, aber das ist ja nicht euer Problem. Also wenn die internationalen Versand machen, das geht eigentlich meist schon, weil meine Mutter hatte anfangs auch für ihren Hund das Hundefutter, glaube ich, noch aus Deutschland nach Frankreich senden lassen.
Ich hole das hier in meinem Laden, aber stimmt, man könnte es auch online bestellen und dann da hinschicken lassen.
Weißt du, und dann kannst du denen dann sagen und dann kannst du es direkt runtersenden.
Es lohnt sich einfach immer, sich mit dir auszutauschen. Du Fuchs, ey. Ja, vielleicht das, aber ich bin gespannt gleich hier so richtig Dad-Style mit Dachbox und allem Zip und Zap, ey. Gehe ich gleich mal hin zum führenden schwedischen Dachboxenhändler.
Erstmal Thule, oder was?
Also gibt's doch nur Thule, oder? Okay. Also vor allem, also ist auf jeden Fall wahrscheinlich Thule, weil dann irgendwie alles aus einer Hand kommt.
Ja.
Und, ja, ich auch jetzt ehrlich gesagt, ich hatte jetzt nicht so Rieseninteresse, mich da in die Thematik Dachboxen und Radträger so reinzufuchsen, dass ich da jetzt irgendwie einen Herstellervergleich mache. Und ich glaube, da fährt man mit Thule schon sicher.
Ich habe letztens irgendwas gesehen, wo war das? Da stand irgendwie so, das war so ein Bericht für so Kinderfahrradanhänger.
Ja.
Und die Headline war irgendwie so, wir haben die zwölf Fahrradkinderanhänger getestet und alle sind scheiße. Aber wenn du dann genauer gelesen hast, war einfach nur das ging einfach nur um den ökologischen Fußabdruck. Deswegen waren die alle scheiße.
Ah, okay.
Also.
Ja, okay. Ja.
Aber das fand ich eine ganz geile.
Lieber das Kind im SUV von A nach B fahren, als mit einem Fahrradanhänger, der einen schlechten ökologischen Fußabdruck hat.
Zum Beispiel. Oder in so einem Holzbollerwagen.
Ja. Oder einfach warten, bis laufen kann und dann einfach nur noch laufen.
Oder so.
Ey, wir haben endlich mal wieder, du hast es angekündigt, eine Blattkontrolle.
Yes.
Ich bin gespannt, wir haben uns noch nicht ausgetauscht, was wir so reingekriegt haben, jeweils für Fragen. Wir haben uns darauf geeinigt, du hast 3, ne? Ich habe 2 rausgesucht.
Mhm.
Und Moment, du 3, 2, dann fängst du an, wir machen abwechselnd und würde sagen, let's go, hit me.
Genau, also ein großes oder kleines Blatt, Do und Don'ts des Radsports, hatte ich als Frage 1 SPD-Pedale auf dem Rennrad.
Oh.
Großes oder.
Witzig, ich hab nämlich, okay, sag ich gleich, ich habe nämlich genau die Gegenfrage dazu. Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, kleines Blatt. Mhm. Kommt drauf an, ob man wirklich irgendwie ein Special Einsatzzweck hat, irgendwie, weil man fährt Rennrad, aber man muss irgendwie noch viel rumlaufen. Also zum Beispiel Kuriere machen das ja auch viel, die auf dem Rennrad sitzen, aber dann halt mit Mountainbike-Schuhen, das ergibt dann natürlich Sinn. Vielleicht, wenn man sich noch unsicher fühlt mit dem Ein- und Ausklicken so, dann hast du halt beide Seiten und musst nicht Speedplay fahren. Dann, ich glaube, unter Einzelfallentscheidung kann man das schon machen, aber grundsätzlich würde ich behaupten, schon Rennradpedale ans Rennradpedale ans Rennrad.
Okay.
Was sagst du?
Also ich müsste da auch weiter ausholen. Ich bin auch eigentlich ein Verfechter. Du hast dein Rennrad, da hast du halt deine Rennradschuhe beziehungsweise deine Klicksysteme und dann hast du dein Gravel-Bike oder Crossbike und hast du SPD-Systeme drauf. Normal. Aber wo ich jetzt wieder am Anfang zur Folge zurückgekommen habe, letztes Jahr diese RX8 Gravel Performance Schuhe von Shimano zugesendet bekommen habe, die wirklich so slick und alles Mögliche waren und ich die natürlich zum Graveln angezogen hatte, aber auch auf dem Pfadfinder natürlich zwei Laufradsätze habe, also sowohl Gravel damals als auch Straße, bin ich damit dann auch Straße gefahren.
Ja.
Optisch weiß ich, bei manchen Ausführungen von SPD-Pedalen auf Rennrad, gerade wenn die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, so, was weiß ich, manchmal sind so Leute, die haben so ein 10.000 Euro Pinarello, so alles ist so, weißt du, so, ja, hier und das Lenkerband, das habe ich auch extra nochmal so abgeschliffen, dass dann nochmal zwei und dann so, und dann so riesige SPD-Schuhe, aber noch nicht mal so Gravel-Performance-Schuhe, sondern wie so Tourenschuhe drauf, wo ich mir denke, so, okay, gut, es kann auch sein, dass die Person gerade irgendwie den Schuh in Reparatur hat, was weiß ich. Dann denke ich mir so, yo, Leute, also ihr macht ja alles so auf super slick und dann die Schuhe so, finde ich jetzt so ein bisschen wack. Aber was ich sagen wollte, ist, gerade auf dem, also auf dem Pfadfinder mit dem Road-Setup, bin ich voll zufrieden, mit SPD-System durch die Gegend zu fahren. Gerade wenn man längere Touren macht, und das bietet sich mit dem Fahrrad sensationell an, kann ich immer wieder nur sagen, du kannst mit dem 350 Kilometer fahren, du steigst ab und denkst dir, ach, ist kein Problem, ich kann auf dem Boden schlafen, weil ich habe keinen Rücken. Und im Zuge dessen ist dein SPD-System wiederum ganz geil, weil du einfach, wenn du mal, keine Ahnung, in den Biergarten gehst, in die Tanke dir was holst, da nicht immer wie so ein Pinguin durch die Gegend läufst. Von daher würde ich sagen, wenn die Schuhe slick sind und man auch, keine Ahnung, so XTR-Pedale hat, also wirklich so das High-End-Ding und alles so super slick aussieht, großes Blatt, ansonsten würde ich auch ein kleines Blatt vergeben. Aber am Ende des Tages soll man sich wohlfühlen und Spaß auf dem Bike haben.
Ja, ich glaube, es gibt, wie du sagst, es gibt auch so Bikepacking-Szenarios, wo man halt schon mit dem Rennrad oder mit dem Allroad fährt, so was halt auch sehr dicht am Rennrad ist, wo man dann sagt, so ja, aber wenn ich Mountainbike-Schuhe trage, dann spare ich mir halt Schuhe im Gepäck, so ja, genau. Klar, safe, dann mach halt so, ne, das dann schon entspannter, ne, stimmt.
Genau, okay, gerade wenn man große Touren macht, da macht das natürlich super Sinn und dann sagt, okay, ich bin, und oft machen ja die Leute auch eine große Tour, paar Tage oder eine Woche mit dem Rennrad und haben Gepäck dabei, also kleine Taschen. Und außer ein paar Flipflops oder die Adiletten ist es halt genial, dann mit Schuhen zu laufen, wo man auch ein bisschen mehr als jetzt irgendwie zur Tankstelle rein und rauslaufen kann, ohne sich zu zerlegen.
Das stimmt. Ey, dann habe ich direkt die Gegenfrage, nämlich mir wurde die Frage gestellt, Graveln mit Roadschuhen, also mit Rennradschuhen. Und da finde ich, ist es nicht so eindeutig wie bei Rennradfahren mit Mountainbike oder Gravel-Schuhen, weil ich finde tatsächlich, wenn man sagt Gravel-Race, so, was ja sehr viele jetzt mittlerweile machen, dann glaube ich, hat man schon echt, also natürlich abhängig vom Kurs, aber dann hast du, glaube ich, schon mit den Straßenschuhen und mit der Kraftübertragung schon einen Vorteil, wenn du Straßenpedale und Straßenschuhe fährst, darf dann natürlich nicht matschig und darf keine Schiebe- und Tragepassagen haben, so, das ist klar, weil sonst zerfickst du die sofort und dann kannst du die danach wegschmeißen. Aber gerade so, wenn man so auch diesen Gravel-Race-Style und so fährt, ne, so halt auch alles mit Lycra und so und jetzt nicht zwingend im Flanellhemd und Taschen dran und so, dann kommt es schon echt slick auf ein Gravel-Bike, auch Straßenschuhe und Straßenpedale, so. Das sehe ich schon. man sollte sich nur vorher gucken, was man überhaupt vorhat. Ne? Wenn man irgendwie ballern will auf irgendwelchen Waldautobahnen, so geil, wenn man sagt, okay, hier da sind noch ein paar Trails und da ist matschig und da muss ich auch mal tragen, dann sollte man es tunlichst vermeiden.
Ja, sehe ich genauso. Also erstmal hat man es gesehen bei den Gravel-Weltmeisterschaften, die sind ja da irgendwie, die dicksten Reifen waren ja teilweise irgendwie so gefühlt 32 Millimeter und am besten noch Slick so. Gut, ist auch wieder abhängig vom Kurs, keine Frage. Aber auch, wo ich jetzt Anfang des Jahres dieses Gravelmania da mitgefahren bin, war auch, würde ich sagen, 70% der Leute, die Straßenrennradschuhe haben. Muss natürlich dazu auch sagen, wenn du dir einen Straßenrennradschuh kaufst, so was, also klar, du kriegst welche für 120 Euro, aber ich würde sagen, im Schnitt zahlen die Leute schon so an die 350 Euro bis, keine Ahnung, aufwärts. Es gibt ja teilweise Schuhe, die kosten 450 Euro. Und wenn du dir dann denkst, ach okay, gut, dann hole ich mir jetzt für die paar Gravel-Rennen, die ich mache oder die Ausfahrten im Sommer, nochmal einen Gravel-Performance-Schuh, der sich sehr gut fährt, aber hau da dann immer mit nochmal mit den richtigen Pedalen, da bist du auch direkt mal ganz schnell bei, keine Ahnung, 500 Euro, wenn du da auch wieder so ein Carbon-High-End-Ding ist. Und da kannst du natürlich verstehen, dass sie sagen, gut, komm, jetzt für die 150 Kilometer, es hat nicht geregnet, wir müssen da jetzt nicht irgendwie nochmal zweimal eine Alpenüberquerung machen. Go for it. Alex Bregenzer fährt auch immer mit Gravel, mit Straße auf Gravel.
Ja, voll. Also Gravel mit Straßenschuhen, also Roadschuhen, jetzt nicht Straßenschuhe im Sinne von Sneakern, sondern Roadschuhen, großes Blatt.
Ja.
Außer man schießt sich ins eigene Knie und es hat viele Trage- und Schiebepassagen. Also ich glaube zum Beispiel beim Tracker ist das schwierig, weil da echt viel Schieben, viel Tragen, viel Matsch und so weiter. Oder auch hier letztes Unbound oder was auch immer, wo die da diese Schlammpassage, ich glaube, dann ist tricky so.
Ja.
Dann musst du abwägen, was wichtiger ist, Kraftübertragung oder laufen können.
Voll. Klar kann man auch damit laufen, aber da muss man sich gleich erstmal wieder so ein paar neue Systeme kaufen. Die sind ja auch nicht ganz billig.
Nee, voll. Dann so. Nächste Frage.
Okay, ich habe hier nochmal eine Frage. Gut, die hatten wir schon mal durchgenommen. Genau, die fand ich ganz witzig. Alte Profi-Einteiler anziehen, war einfach die Frage. Da habe ich erst nicht gewusst, okay. Ich habe so verstanden, dass jemand, weil das höre ich auch immer mal wieder bei Conti-Fahrern oder Profifahrern, dass sie am Ende der Saison ihre Klamotten spenden oder auch verkaufen. Gerade wenn du jetzt noch nicht ins Profiteam geschafft hast oder teilweise selbst Leute, die im Profiteam fahren, heißt ja nicht, dass du da irgendwie ein gutes Budget hast. Und klar, wenn du dann, so habe ich es verstanden, deine Profi-Einteiler hast, du bist Bahnfahrer, hast da deine paar Rennen im Jahr, trainierst da seit irgendwie gefühlt 20 Jahren. Wenn du Glück hast, machst mal Weltmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft Olympia mit und verkaufst die Dinger und die sind ja auch nicht oft getragen. Genau. Altes oder neues Blatt, großes oder kleines Blatt.
Würde ich mittlerweile sagen, großes Blatt, weil der ganze Kram ist, wie du hast es gerade schon mit Schuhen und Pedalen gesagt, das ist einfach so arschteuer. Ich meine, bei den führenden Herstellern kriegst du ja mittlerweile kein, oder die kostet ein Radtrikot, was kostet da 200 Euro aufwärts so. Und da würde ich einfach sagen, ey, tragt was euch gefällt und was ins Budget passt. Auch so das Ganze mit keine Profiklamotten tragen und so. Das Einzige, wo ich es absehe, so Weltmeisterstreifen finde ich immer noch schwierig, so, weil das ist halt sowas, das ist halt so die höchste Auszeichnung im Radsport und weiß ich nicht, ob das was sein muss, was man sich kaufen kann so. Ja. Aber ansonsten, ey, trag Profi-Klamotten. Ich meine, da müssen wir langsam mal hinkommen, dass die Teams auch Geld damit verdienen können, weil Fans ihre Sachen tragen so. Und wenn halt die Radsportregel ist, die ja auch hochgehalten wird von den Hütern des Radsports, die dann wieder in den Kommentare sliden, dass man keine Profi-Klamotten tragen darf oder keine Teamklamotten von Profis oder was auch immer, dann ist halt auch mit Fantum da nicht viel. So. Ja. Also wie willst du den Leuten zeigen, dass du ein Movistar-Fan bist und ein Alpecin-Fan bist, wenn du, also kannst du ja gar nicht sein, so mehr oder weniger, weil du kannst es, weil es verboten ist, das zu tragen. Und gerade dann, wenn man halt irgendwie günstig an so Sachen kommt, ich meine, es gibt immer wieder so Flohmärkte, ne? Ich glaube, Rick und Tanja haben das in Köln gemacht, wo die dann auch ihre alten Profisachen, die kriegen ja so viel, dass die teilweise ungetragen sind, die Sachen so.
Eben.
Ey, und dann ist es doch super, wenn man da günstig an es sind ja Top-Klamotten so, ne? Wenn man dann günstig da rankommt, ist doch perfekt so. Warum nicht dann tragen, vielleicht die Weltmeisterstreifen, vielleicht da einen Bogen drumherum machen erstmal noch, vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren auch noch. aber Profiklamotten und vor allem halt auch für einen schmalen Taler vielleicht auch gebrauchte Profiklamotten.
Dann auch nochmal ein Einteiler, die sind ja auch nochmal krass teuer. Also
ja, eben, bei Einteilern, da ist halt, da muss man halt nur aufpassen, die darf man natürlich in Lizenzrennen nicht tragen, weil da muss ist vorgegeben, was man tragen darf, ja. Und darfst natürlich nicht irgendwie Fremdklamotten tragen. Bei Jedermannrennen dürft ihr die natürlich tragen. Aber nee, ja, tragt, was ihr euch leisten könnt, was euch passt, was euch gut gefällt. Und ja, und wir können tatsächlich schon wieder direkt zu meiner nächsten Frage übergehen. Also nee, war erstmal großes Blatt, bei dir auch großes Blatt?
Genau, oder? Also bei mir sehe ich auch so, auch großes Blatt. Also weil klar, wenn man im Freundes- oder Bekanntenkreis jemand hat, der Profi ist und ey, keine Ahnung, wird jetzt Jonas Rutsch zu mir kommen und sagen, hier, ich habe die IEF-Trikots, ich habe da 250 Stück,
bin voll.
Zwei. Ich würde sagen, mega krass.
Nehme ich auch zwei,
ich meine, bei zum Beispiel jetzt oder Movistar oder Lidl oder wie auch immer, ist ja Top-Quali, kostet viel Geld. Und ich meine, im Fußball ist ja genauso, das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Markt für sich. Allein ja, nur die Fußballtrikots. So, ja,
und das den ist Markt ja gibt's im Radsport nicht. So, oder gibt's, aber der ist halt total, total beschissen.
Ja, oder verpönt. Und es ist dann eher so ein bisschen so, wenn Radsporttrikots, oft eher so oldschooler Radsporttrikots. Ja. Das ist so, ja, geil, cool, wir machen irgendwie einen entspannten Ausfahrt oder wir sind, keine Ahnung, im Club-Contest da.
So vintage-mäßig dann.
Genau. Und im Zuge dessen, also für mich ist auch großes Blatt, dann nochmal an die Community, ich muss da nochmal genauer eingehen, aber ich bin gerade in, was heißt nicht in der Verhandlung, aber im Gespräch schon ein bisschen länger mit einem größeren, größeren Geschäft und dann auch viel mit Radsport zu tun haben, sehr viel. Und die haben halt auch sau viel Stockware, was sie nicht mehr verkaufen wollen, hat mich angesprochen. Hier, Julie, kannst du uns da nicht helfen? Irgendwie ein paar geile, Vereine, Institutionen so zu checken, die sich drüber freuen würden über diverse Radklamotten. Und die haben richtig viel. Also von daher, wenn ihr irgendwie wisst, pass auf, ich arbeite in einer coolen Organisation. Oder ich weiß ganz genau, die und die Radvereine, wir könnten was gebrauchen, wie auch immer. Sendet mir mal eine Message, das ist eigentlich ganz geil, weil da bin ich gerade ein bisschen am raussuchen, was sich am besten dafür lohnt, wo man dann auch direkt ein Ergebnis hat.
Ja, voll gut, voll gut.
Ist und mir dann zu dem gehen Thema wir direkt. Eingefallen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann gehen wir direkt über zur nächsten Frage, die passt dann nämlich auch wieder sehr gut rein und die ist nämlich Klamottenhersteller mixen. Kleines oder großes Blatt.
Geil, so. Habe ich hier auch stehen. Wir hatten wir hatten ja schon mal eine Folge drüber, über das Thema, dass ja eigentlich klar, anfangs, man geht in den Fahrradladen, man kauft sich ein Fahrrad im besten Falle. Leider ist es ja immer mehr so, dass die Leute es halt online kaufen. Aber gut, wir gehen davon aus. Wir gehen in den Fahrradladen, Arschspanner und Helm. Ah ja, bumm, hier hast du einen Helm, hast noch eine Hose. Ja, komm, hier Hose, Shirt, Duft. Da kriegt man ja eigentlich alles aus dem Guss. Oder selbst bei diversen Fahrradmarken featuren die ihre eigenen Klamotten oder andere Brands. Aber dann nach einer Zeit, wenn man merkt, okay, ist glaube ich wie mit allen Sportarten oder Projekten, die man macht oder Hobbys, wie auch immer man das nennen will oder ambitionierte Hobbys, merkt man irgendwann, okay, gut. Ich glaube, ich habe das mal getestet, irgendwie doch besser, auch wenn das jetzt nicht von Marke XY ist. Ja. Und ich meine, solange man jetzt nicht von denen komplett irgendwie ausgestattet ist, irgendwelche Deals hat oder wie auch immer, und wir gehen jetzt mal vom Hobby Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin aus, würde ich sagen, aller. Also,
voll.
Wenn dir die Hose gefällt, besser passt, die Socken, die Überzugjacke so ist, go for it.
Ich glaube, dass die Leute da mittlerweile einen relativ hohen Druck verspüren, dass man irgendwie so eine erzeugte Markenloyalität hat, weil natürlich das Marketing der großen Hersteller, ob das Paranormal, ob das Marp, ob das Rafa ist und so, das wird natürlich erzeugt und das ist ja auch okay, aber ich glaube, dass man muss sich da so ein bisschen frei von machen, dass man sagt so, ich trage Rafa und ich trage nur Rafa oder ich trage Paranormal, aber nur Paranormal. Ey, tragt eine Marp-Hose, tragt ein Paranormal-Oberteil, tragt was auch immer ihr wollt, tragt eine Gonzo-Hose und ein No-Name-Oberteil, so wie ich so, aber macht wie es euch am besten passt und was euch am besten gefällt, weil es heißt ja nicht immer nur, dass die neue Kollektion rauskommt von eurem Lieblingshersteller, dass sie euch automatisch am besten gefallen muss.
Ja, und die auch direkt kaufen.
So langsam sich das ein bisschen auflockert, einfach nur, weil es vielen Leuten auch mittlerweile ein bisschen zu blöde ist so. Und ich finde absolut großes Blatt immer mixt und immer einfach das, was gefällt so.
Voll.
Hauptsache, man fühlt sich geil drin und sieht flick aus. Ja, so, und muss nicht immer das Gleiche draufstehen.
Und immer Aero.
Und immer Aero, ja. Das ist wichtig.
Nee, auf jeden Fall großes Blatt. Letzte Voll. Frage von mir. Wann war das jetzt? Ja, das war sogar. Wann war das denn? War das jetzt am Wochenende? Oder war das sogar heute? Naja, wie auch immer. Mario Cipollini ist Weltmeister geworden beim Amateurzeitfahren Gran Fondo WM. Diese Woche, heute, gestern, in seiner Altersgruppe, das war in Dänemark. Und Mario Cipollini, also einer der bekanntesten Radfahrerlegenden, den Sprintzug entwickelt, italienischer Radfahrer, hat was weiß ich wie viele Etappen bei den diversen Grand Tours gefahren. Das war auch der Kandidat, der gesagt hat, ach, das ist, jetzt geht's in die Berge. Nö, hab ich keinen Bock. Ist einfach rausgestiegen. So.
Und natürlich auch sehr streitbare Personen im das abseits dann, des Rades.
Abseits des Rades, genau. Da gab's auch diverse diverse Skandale, auch zu Recht. Wie auch immer. Und der hat jetzt auf jeden Fall dieses Zeitfahrer, der ist mittlerweile 57 Jahre alt, dieses 42 Giro-Stages hat er gewonnen, unter anderem. Also 193 insgesamt. Ja, Tour de France noch. Und also richtiger Bauchweltmeister. Wie auch immer, der hat in seiner Altersklasse da gewonnen. Bei den Amateuren. 33 Kilometer in 41 Minuten. Auf jeden Fall ist er auf Zack. Großes oder kleines Blatt.
Dass er da gewonnen hat oder dass er da mitgefahren ist?
Sowohl als auch.
Ich gehe davon aus, dass er keine Lizenz mehr hält. Insofern ist er legitimiert, da zu fahren. Ich weiß nicht genau, wie es mit seiner Doping-Vergangenheit aussieht. Aber jeder Ex-Profi, finde ich, der kein Profi mehr ist und auch keine Lizenz mehr hält, ich meine, im Gravel ist es jetzt das Gleiche, ist doch legitimiert. Also nur weil der mal Profi war und jetzt seit, weiß nicht, wahrscheinlich seit 20 Jahren knapp auch nicht mehr Profi ist, darf der jetzt keine Radrennen mehr mitfahren oder was? Also klar, anders, wenn das dopingmäßig irgendwie eine Aktion ist. Aber ich meine, ist doch auch geil, dass die ganzen Ex-Profis jetzt Gravel fahren und so. Ist doch einfach nur gut für die, dass die quasi ihre Lebenszeit im Radsport ein bisschen verlängern können. Also, und heißt ja auch nicht, dass ein Mario Cipollini, der raucht und säuft, so, dass der automatisch da gewinnt. So, der muss da schon auch treten, ne? Also. Ja, für mich und für den Veranstalter natürlich cool, wenn so Mario Cipollini da ist, ne?
Voll, voll. Und ich sehe, hier liegt auch noch, und dann hat er unter anderem noch in dem Overall mit dem 18. Platz gefinisht. Also von allen, die dort mitgefahren sind. Ja. So, wenn ich das richtig lese. Von 712 Stück.
Aber ist doch nice, wenn du Platz 17 bist und du siehst, dass du eine Position über Mario Cipollini ist, ist auch geil.
Ja. Voll.
Ich finde, das macht den Sport irgendwie nahbar und so weiter und so fort. Natürlich alles. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie bei dem das exakt war mit Doping und Substanzen und so weiter und so fort. Da bin ich ja tatsächlich der Meinung, auch jetzt nach Olympia irgendwie nochmal so, das nochmal gefestigt, so, ey, wenn die sagen so, ja, Tokio konnte dieser Ruderer nicht teilnehmen, weil er Doping gesperrt war und jetzt in Paris ist er wieder dabei. Ich denke so, ist das euer Ernst? Hm. Also ich bin der Meinung, einmal gedopt, für immer gesperrt, so.
Ja.
Ist natürlich dann für Amateur-Events.
Ja, das kannst du halt nicht machen, weil da, beziehungsweise wäre natürlich gut, aber da ist halt überhaupt gar kein Budget drin, um das zu regulieren.
Ja, das ist ja das tatsächlich das Schlimme im Amateursport, dass es da, glaube ich, mittlerweile auch ziemlich krass verbreitet ist, weil die Kontrollen halt nicht da sind.
Voll.
Aber. Ja, ich habe damit kein Problem, wenn Ex-Profis bei Jedermann-Events auftauchen.
Und da halt auch nochmal richtig Gas geben. Also ja. Mir war das nicht bewusst, dass der da anscheinend noch aktiv unterwegs ist, aber ja. Also aus sportlicher Sicht ist doch okay, soll er machen.
Ja. Ja, also an sich, aber es ist mir ansonsten relativ egal, was Mario Cipollini so treibt. Ja. Ich glaube nämlich, dass der irgendwie spätestens nach der Karriere da irgendwie ein paar komplett Ausfälle hat er so,
na, menschlich ja, gesehen. Ja, ja, der gab es ja auch mit häuslicher Gewalt und all so
Sachen. Ja, ja, alles, also, ja. Der hatte, glaube ich, auch dieses eine, ich glaube, der hatte auch mal ein Frauen, Team oder hat ein Support oder irgendwas und das lief wohl irgendwie auch, ich weiß es nicht, ich will jetzt hier keine Gerüchte. Aber ja, streitbar auf jeden Fall, aber dass ein Ex-Profi, egal ob er oder ein anderer, bei einem Jedermann-Rennen oder jeder Frau-Rennen mitmacht, why not?
Oder?
Ja. Das so, Julie, wir machen ganz schnell noch, hast du Musik? Ich habe nicht Musik und dann machen wir einen Deckel drauf. Ich muss jetzt zum Baby.
Musik habe ich, in letzter Zeit habe ich Prosuma wieder viel gehört. Die Show auf NTS, die sind immer gut. Das ist immer proper House. Das finde ich immer schön.
Sehr gut. Ich habe zwei Lieder, diesmal keine Playlist, keine Alben, nämlich zwei Lieder. Einmal von Gims, dem französischsprachigen Rapper und Musiker, der seit 1000 Jahren da irgendwie schon am Start ist, früher auch mit Section d'Assaut quasi in der Rap-Kombo unterwegs war. Die neue Single Spider, sehr, sehr geil. Geht mir richtig gut rein. Und was bisschen älteres von Busta Rhymes, Blowing the Speakers. Einfach ein Killer-Beat. Den richtig laut und dann geht's ab. Hauen wir euch in die Shownotes rein. Ja. Ey, und in dem Sinne machen wir einen Deckel drauf und hören uns bald wieder.
Ja, würde ich sagen. Machen wir das.
Machen wir so.
Aller Bene.
Schön war's.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, happy, guten Start in die Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt.